Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute die Predigt für euch halten darf. Ich freue mich, dass ich euch zwar etwas vermummt mit Mundschutz hier sehen darf, aber sind wir dankbar für das, was möglich ist, für das, was geht in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Ich möchte mit euch heute Morgen einen Bogen schlagen aus der heutigen Zeit mit diesen außergewöhnlichen Belastungen, etwa 2500 Jahre rückwärts zum Volk Israel damals, und möchte den Bogen wieder nach vorne schlagen, zurück in unsere Zeit. Sicher kennt ihr das, ihr Lieben, aus persönlicher Erfahrung das Gefühl, auch mal ausgebrannt zu sein. Kraftlos, lustlos, perspektivlos. Ich denke, das Gefühl, in den Seilen zu hängen, ist keinem von uns fremd. Unser erstes Bild, das zeigt einen solchen Zeitgenossen, der hängt. Wo nun diese Redewendung herkommt, in den Seilen zu hängen, das weiß man nicht mit Sicherheit. Manche behaupten, diese Redewendung kommt aus der Geschichte der Schifffahrt, wo sich die Matrosen bei schwerem Seegang anseilten, um nicht über Bord zu gehen. Manche andere Quellen sagen, damit sei der Zustand der Ochsen gemeint, die mit Seilen im Joch hingen und bei mancher Überforderung vor Erschöpfung in diesen Seilen hingen. Manche haben als Quelle den Boxkampf, wo der erschöpfte Gegner in seiner Ecke des Boxringes in den Seilen hängt und um Luft und Kraft ringt. Allen Bildern gemeinsam ist es aber, dass die Situation eine bedrohliche Situation ist, eine überfordernde, eine Ausnahmesituation. Für manche von uns ist sicherlich seit Mitte März diese überfordernde Ausnahmesituation das, was das Coronavirus mit sich gebracht hat. Ein beispielloser Lockdown begann, weil die Maßnahmen das gewohnte Leben auf den Kopf stellten, Kontaktsperren, Abstandsregeln und das Entkoppeln des öffentlichen Lebens verordnet wurde. Das hat uns alle aus der Bahn geworfen. Und doch bewahrten uns diese Bestimmungen vor Schlimmerem. Auch wenn nichts mehr so ist wie vor einem halben Jahr. Viele Urlaubspläne, die noch am Jahreswechsel gemacht wurden, waren einfach hinfällig. Berufliche Pläne haben sich geändert und Betriebe gingen in Kurzarbeit, wo man es nie vermutet hätte. Private Absichten und Planungen stehen plötzlich nicht mehr zur Debatte oder müssen verschoben werden, wenn ich nur an die Jubiläen und die Hochzeitsfeiern denke. Über die gesamte Corona-Situation droht sich ein Schimmer aus Hoffnungslosigkeit zu hängen. Immer öfter hören wir von Politikern und Wissenschaftlern, dass es keine Zeit nach Corona geben wird. Es gibt nur eine Zeit vor Corona und mit Corona. Hängst du angesichts dieser Entwicklung in den Seilen? Was nervt dich am meisten? Ist es diese Perspektivlosigkeit, in der wir stecken? Inzwischen haben uns die täglichen Nachrichten über Corona fast schon abgestumpft. Und doch merken wir, auch wenn wir nicht mehr genau hinhören, es macht sich doch eine gewisse Tristesse über dieser Lage breit. Wir deprimieren an der Nichtplanbarkeit und merken, dass wir nichts in Händen haben, diese Pandemie nach unseren Vorstellungen zu beherrschen. Und dann diese falschen Propheten, die nicht nur Panikmache wittern oder eine wirtschaftliche oder gesellschaftliche Verschwörung oder nur eine belanglose Grippe. Ich denke, wir tun gut daran, Blendern nicht zuzuhören. Das zweite Bild, nein, das ist nicht Corona. Diese niedlichen Tierchen sind Pestbakterien. drehen wir die Zeit 600 Jahre zurück und schauen uns eine ganz andere Ausnahmesituation an. Anfang des 16. Jahrhunderts grassierte die Pest in Europa. Eine Situation, die den Menschen damals mindestens genauso zusetzte wie heute Corona. Weil sie doch damals in einer noch viel stärkeren Hilflosigkeit und Perspektivlosigkeit in ihren Dörfern, Städten und ganzen Landstrichen die Toten zu begraben hatten. Ganze Fluchtwellen setzten ein und selbst den Predigern wurde die Frage gestellt, vor dem Sterben zu fliehen. Aus Breslau kam 1525 an den geistlichen Chefepidemiologen, möchte ich mal sagen, an Martin Luther, eine Anfrage. Er wurde gebeten, zu eben diesem Thema sollen die Pfarrer ihren Dienst quittieren angesichts von der Pest. Er hat eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Teile dieses Briefes habe ich euch neulich schon in meiner Moderation vorgelesen. Deshalb nur noch das Ende dieses Briefes, das für mich auch alles zusammenfasst. Luther schreibt da am Ende seiner Depesche nach Breslau: Will mich allerdings mein Gott haben, so wird er mich wohl finden. So habe ich doch getan, was er mir zu tun gegeben hat. Und damit meinte Luther, dass er unter diesen Umständen der Pestpandemie wohl überlegt handelte und gleichzeitig die Bedürftigkeit des Nächsten wahrnahm und dies alles im täglichen intensiven Gebet. In Luthers Brief höre ich nichts von Perspektivlosigkeit, von Resignation. Und Luther lebte wahrlich in einer Zeit, die weit entfernt vom medizinischen Fortschritt war, den wir heute genießen dürfen. Diese Gefahr der Perspektivlosigkeit mangels jeder Hoffnung, diese Hilflosigkeit gegenüber dem gerade Erlebten, dies alles kann nicht nur auftreten bei einer Pandemie, bei Pest oder Corona, auch bei ganz heftigen oder unerwarteten Lebensführungen kann ich in solche Bahnen hineinschlittern, kann ich ganz heftig in den Seilen hängen. Das nächste Bild bitte. In den Seilen hängen, umgeben von Einflüsterungen von falschen Propheten und Blendern, versunken in der eigenen Perspektivlosigkeit, das ist auch dem Volk Israel so passiert. In unserem heutigen Predigttext aus Jeremia 29 möchte ich mit euch also 2500 Jahre zurückgehen. Das Volk Gottes war damals in einer Ausnahmesituation, die ich zwar nicht direkt mit Pest oder Corona vergleichen möchte, aber diese Situation hat innerlich mit dem Volk eigentlich dasselbe gemacht, wie auch Pandemien oder persönliche Katastrophen es auslösen können. Ausbluten, aushöhlen, ohne Hoffnung, ohne Perspektive. In welcher misslichen Lage befand sich das Volk Gottes? Israel war bereits gespalten in ein Nordreich und ein Südreich. Das Nordreich war schon zerstört und untergegangen. Das Südreich lief einem ähnlichen Schicksal entgegen und bewegte sich in eine heftige Krise hinein. Durch viele prophetische Worte hatte Gott versucht, sein Volk wieder an sein Herz zu ziehen, vom falschen Weg abzubringen. Dem Volk wurde prophezeit, wenn ihr eure Wege nicht ändert, so wird dies ins Verderben führen. Aber Israel hat die Warnungen in den Wind geschlagen. Die Denkweise, die war ganz simpel und vielleicht auch nachvollziehbar. Israel dachte, wir haben Jerusalem und in Jerusalem steht der Tempel, das Haus Gottes. Dieser wird bestehen bleiben. Diesen hat doch Gott gewählt, dachten sie. Das Haus Gottes wird nicht untergehen und sein Volk erst recht nicht. Der Tempel wird niemals zerstört, also solange wir leben, sind wir sicher. Ganz egal, was diese Propheten sagen. Gott kann uns nicht wegnehmen, denn sein Haus steht hier. Kennen wir das aus unserem, ach so, christlichen Abendland? Kommt uns das bekannt vor, sich vor Gott, bei Gott zu verstecken? Ist es nicht gesellschaftlich schon zur Gewohnheit geworden, zu denken, lass sie doch reden, die Weltuntergangsprediger, die Fundamentalisten, die Frömmler, die Bibelversteher. Es wird doch nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Hauptsache, wir sind in einer Kirche, wir sind getauft und alle kommen in den Himmel, weil sie so brav sind. So der Text dieses feuchtfröhlichen Liedes. Und wenn Gott eben dem gegenüber wahre und echte Beziehung fordert, durch sein Wort und seinen Sohn Jesus, dann wird dies einfach abgetan. In der Gesellschaft hingestellt als radikales oder rechtes Gedankengut. Und das finde ich doch so schade, weil so wenig unterscheiden sich die Zeiten. Bild 4, doch zurück zum selbstgefälligen Israel vor 2500 Jahren. Es kam der Schock. Es geschah tatsächlich. In mehreren Wellen wurde Israel durch König Nebukadnezar deportiert nach Babylonien. Der Feind hat anscheinend genau wie von Jeremia vorhergesagt, gesiegt. Nicht nur, dass das Volk jetzt aus Gefangenen bestand, nein, auch Jerusalem wurde zerstört. Und zerstört wurde, unvorstellbar damals, das Haus Gottes, der Tempel. War Gott einem mächtigeren Feind unterlegen? Wie konnte das je geschehen? Über die Ostertage habe ich einen Film über das Leben Jeremias auf Bibel-TV gesehen. Und es hat mich bewegt, wie realistisch gezeigt wird, dass das Volk des Südreichs und seine sturen, egomanischen Könige mit offenen Augen und mit ihrer sicher geglaubten Unverwundbarkeit ins Verderben liefen. Wo sind wir uns unserer vermeintlichen Unverwundbarkeit zu sicher? Gibt es Dinge in unserem Leben, die Gott immer und immer wieder anmahnt, dann achten wir genau darauf. Aber sind wir uns bewusst, ja, Gott ist Liebe und ja, Gott ist auch Gerechtigkeit. Dieses Thema hat ja Simon in seiner Predigt vor 3 Wochen uns so einprägsam herausgearbeitet, als er uns das Thema Ewigkeit, Preisgericht und Weltgericht nahebrachte. Herzlichen Gruß an dich, lieber Simon, und an Steffi von dieser Stelle aus. Das nächste Bild. Zurück zum Volk Israel. Sollte der Gott Israels dem Gott der Babylonier unterlegen sein? Das musste erst einmal verkraftet werden. Das konnte doch nur ein riesiges Missverständnis sein. Gott konnte das doch nie so gewollt haben. Man konnte darüber nur wehklagen und weinen. Gott, der Herrscher und der Schöpfer des Himmels und der Erde, gibt klein bei vor Babel. Wie sollte das gedeutet werden und wie sollte das vom Volk verkraftet werden? Unterstützt durch falsche Propheten und schieres Wunschdenken kam dann die Überzeugung im Volk auf, Gott wird bald kommen und die Lage korrigieren. Wir werden aus diesem Albtraum aufwachen. Und wenn die Welt wieder ist, wie sie war, dann wird auch der Glaubenskompass wieder stimmen. Doch Monat verging und Gott holte sie nicht zurück. Die Psalmen sagen, sie saßen an den Ufern Babels und weinten, mit dem Blick zurück auf das, was sie verloren hatten. Und ohne Perspektive nach vorne, tief verunsichert und im Stress. Leben wie in Zwangsisolation, leben wie endlos aus dem Koffer. Ihr kennt sicher diesen Liedtext, den ich hier abgedruckt habe, den die Gruppe Boney M. vor einigen Jahren gesungen hat. An den Flüssen von Babylon, und damit sind Euphrat und Tigris gemeint, sanken wir nieder und ach, wir weinten, als wir uns an Zion erinnerten. Ihr Lieben, wie ist es, wenn Dinge anders laufen als erwartet? Mancher ist dann schnell verunsichert. Ein anderer mag sich zurückziehen auf das Terrain, wo er sich sicher fühlt. Eine andere begibt sich vielleicht in die Situation des ergebenen Wartens. Ein anderer kann die Krise als Chance nutzen. Alle Charaktere haben aber die eine Tatsache, dass sie aus der Hand legen mussten, ihr Leben selbst zu bestimmen. Das verlässliche Einstellen des Einzelnen auf die tägliche Situation ist nicht mehr möglich. Und mit dieser Schwierigkeit haben viele zu kämpfen. Das kostet Kraft und löst Stress aus. Wo ist meine, wo ist unsere Bestimmung? Merkt ihr, rede ich gerade von Israel an den Ufern von Babel oder rede ich von der aktuellen Welt, aus dem Gleichgewicht geworfen durch ein kleines Virus namens Corona? Wie schaffen wir es, trotzdem uns am Herrn zu freuen und fröhlich zu sein? Wie bekommen wir diesen fröhlichen Blick nach vorne? Alles, was Gott zulässt, kann zu einem tieferen und stärkeren Glauben führen. Wie oft sehen wir in Jesu wirken, dass er nicht vor Schwierigkeiten bewahrt, sondern in Schwierigkeiten. Es gilt dann, an Gottes Verheißungen festzuhalten, gerade in diesen stürmischen Zeiten, auch mit den Schwierigkeiten dieser Isolation, diesen 1,50 Meter Abstand zwischen uns. Und das alles, obwohl doch unsere menschliche Bestimmung Beziehung ist. Und es kostet richtig Kraft, gegen Gottes Bestimmung in der momentanen Corona-Einschränkung anleben zu müssen. Wenn ich dieser Corona-Krise versuche, etwas Positives abzuverlangen, bin ich für mehrere Dinge dankbar. Ich habe zwar, wie manche andere auch, Einbußen im Ertrag in meinem Beruf hinzunehmen, aber ich hatte noch nie ein so intensives Frühlingserleben in den letzten 8 Wochen. Das Wetter war von März bis Mai ein frühsommerliches, sonniges Geschenk von oben. Dankbar bin ich für die erlebte Entschleunigung. Dankbar, dass durch die freie Zeit doch auch schon hier am Umbau unseres Gemeindehauses einiges erledigt werden konnte. Dankbar von aller Bewahrung vor Krankheit. Und dankbar bin ich dafür, dass Deutschland bewahrt blieb vor südeuropäischen Corona-Zuständen. Die haben uns alle sehr getroffen. Und dann wäre es ein Fehler, jetzt Stolz zu zeigen. Nein, nicht Stolz, sondern Dank. Nein, keine rationale Bewertung, dass wir in Deutschland mit unserer Singularität und unserem Disziplinbewusstsein doch perfekt waren, dieses Virus zu beherrschen. Nein, Dank, dass Gott vielen einen vernünftigen Kopf geschenkt hat und dafür, dass unsere Medizin und unsere Wissenschaft so gute Voraussetzungen geschaffen hat. Dank dafür, dass ich Zeit hatte, mehr Zeit als sonst, Musik zu hören, zu lesen, die eine oder andere Fernsehsendung zu verfolgen, so zum Beispiel diesen Jeremia-Film vor 8 Wochen. So sind wir zurück im Jahr 500 vor Christus. Das nächste Bild bitte. Jeremia zwischen seinem Volk und dem Volk der Babylonier, zwischen seinem ungehorsamen König und Nebukadnezar, Babylons König, zwischen Gottes bevollmächtigtem Reden und den falschen Propheten und Blendern. Jeremia zwischen Unterordnung des Volks als Gottes erklärtem Willen und der Verschleppung nach Babel und der Unterwerfung im Exil. Jeremia, Mahner und Warner, geachtet und missachtet, gequält und gefangen gesetzt. Und dann, wo ist eigentlich Jeremia abgeblieben? Wurde er auch nach Babel verschleppt? Nein, er war noch in Jerusalem. Er hatte noch die Trümmer des zerstörten Tempels vor Augen. Und Jeremia, der Prophet, schreibt einen Brief an das verschleppte Volk. Das nächste Bild. Lesen wir den Text aus Jeremia 29, die Verse 4 bis 11. Jeremia aus Jerusalem an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar nach Babel geführt hat. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem wegführen ließ: Baut euch Häuser und richtet euch darin ein, legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen, denn eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Seid um das Wohl der Stadt besorgt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für Babel zum Herrn. Denn wenn es der Stadt gut geht, dann geht es auch euch gut. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt: Lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Verlasst euch nicht auf diese Träumer, die das für euch träumen, was ihr euch wünscht. Sie behaupten, in meinem Auftrag zu reden, aber ich habe sie nicht gesandt. Ich sage euch, die Zeit des Babylonischen Reiches ist noch nicht abgelaufen und es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu schenken, wie ihr sie ersehnt. Das sage ich, der Herr. Soweit unser Text. Ein Brief Jeremias ans verschleppte Volk. Jeremia ist immer noch die Instanz Gottes. Und der Brief lässt keinerlei Zweifel an Gottes guten Gedanken und Verheißungen für sein Volk. Ein Brief, der alles andere als resignierend ist, alles andere als vorwurfsvoll oder hämisch. Kein: Ach, ihr armen, verirrten Tropfen dort am Euphrat, hättet ihr doch auf mich gehört. Nein. Ein klares: So spricht Gott. So spricht er zu allen Wehklagenden, Weinenden, Verzweifelten in Babel. So spricht Gott zu allen Zweckoptimisten, den Resignierten, den Rebellen, den Kranken und den Benachteiligten. Den Günstlern der Krise, den Weggeführten, zu mir und zu dir. Gott spricht: Ich habe Gedanken des Glücks und nicht des Unglücks. Unser letztes Bild. Was also tun, wenn ich in den Seilen hänge? Wo kann ich etwas lernen aus der Geschichte Israels? Erstens, erwarte Gottes Reden, wenn du in den Seilen hängst. Viele Menschen, die durch Krisen gingen, konnten dies bezeugen. Nie war Gott ihnen näher als an ihren Tiefpunkten. Nie waren sie offener für Gottes Reden als in ihrer Niederlage. Gott redet zu denen, deren Nerven blank liegen, und er erreicht ihr Herz. Zweitens, erwarte Gottes Regiment, wenn du in den Seilen hängst. Bau dein Heim, wo du bist, pflanz deinen Garten und iss, heirate und hab Kinder und Enkel, So waren die Worte an Israel im Exil. Lebt euer Leben für Gott, baut an eurer Zukunft, hebt eure Häupter, wenn ihr die Zeichen seht. Seid wach und froh und bereit für Jesus. So könnte Jeremia heute an uns schreiben. Nun, Jeremia würde vielleicht auch die heutige Sprache wählen, um tatsächlich auch die Jüngsten zu erreichen. Pimp your life. Sicher habt ihr diesen neudeutschen Ausdruck schon einmal gehört. Pimp deinen Alltag, polier ihn auf, stärke ihn, optimiere ihn, tune ihn und poliere dein Leben für Jesus. Denn Gott, der Vater, hat Pläne der Hoffnung und der Zukunft für euch. Diese Pläne waren damals für Israel die Rückkehr nach Jerusalem und das Wiedererblühen der Stadt. Und heute für uns, wir wissen, Jesus wird wiederkommen auf diese Welt und wir haben Zeichen und sind aufgefordert, wachsam zu sein. Und ich komme nochmals auf die Predigt von Simon vor 3 Wochen zurück. Trainiere fürs Preisgericht. Lebe dein Leben als Christ so, dass deine Werke nicht wie Stroh im Preisgericht verbrennen und du nur mit knapper Not durchkommst. Nein, sammle heute schon Unzerstörbares, Diamanten, Gold. Nimm deine Situation bewusst an, mit dem Blick nach vorn. Beziehe Jesus in genau diesen Alltag ein, der real existiert und nicht in den Alltag, der dem Wunschtraum entspricht. Martin Luther soll es so einmal gesagt haben: Pflanz heute noch dein Apfelbäumchen, auch wenn morgen die Welt unterginge. Drittens, erwarte Gottes tieferen Sinn, wenn du in den Seilen hängst. Krise, das chinesische Schriftzeichen für Krise, ist ein zusammengesetztes Zeichen und besteht aus den Einzelzeichen Gefahr und Chance. Doch wo bitte sollte Israel in dieser Situation eine Chance sehen, eine Chance in der Weisung, in Babylon Wurzeln zu schlagen? Dort, wo ihr tiefes Unglück scheinbar allgegenwärtig war, dort sollten sie glücklich werden? Ja, sogar für Babel beten und der Stadt Bestes suchen? Mutet da Gott seinem Volk nicht viel zu viel zu? Noch steckt das Volk Gottes zwischen den falschen Propheten, zwischen alles wird gut und es wird nie wieder so sein wie früher. Lesen wir nochmals Jeremia 29, den Vers 10, jetzt in der lutherschen Übersetzung. So spricht der Herr: Wenn die 70 Jahre für Babel erfüllt sind, werde ich mich eurer annehmen und euch an diesen Ort zurückbringen. Gemeint ist Jerusalem. Und, liebe Gemeinde, hören wir mal ganz genau hin. Gott sagt nicht, wenn für mein geliebtes Volk die 70 Jahre erfüllt sein werden. Nein, er sagt, wenn für Babel die 70 Jahre erfüllt sein werden. 70 Jahre für Babel, was heißt das? Eine Zeit der Chance zur Umkehr. Eine Zeit der Gnade für die Bewohner der Stadt. Eine Frist für Babylon, den wahren Gott Israels kennenzulernen und sich zu ihm zu wenden. Und Gottes Instrument hierfür soll sein Volk sein. Sein Volk im Exil. Welch atemberaubende Perspektive. Und Gott sagt seinem Volk und sagt auch uns: Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Unheils über euch, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das ist Gottes Herz. Er ist das Licht am Ende des Tunnels. Zuletzt ein ganz praktischer, in die Historie weisender Gedanken. Eine unglaubliche Strategie für das Volk Gottes mitten in der Verbannung. Während des Exils entstanden in Babel Synagogen. Israel begann, seinen Gottesdienst vom Tempel zu lösen. Nebukadnezar hatte den ersten Tempel eben erst zerstört. Und knapp 600 Jahre später werden die Römer den zweiten Tempel in Jerusalem auch wieder zerstören. Das geschah im Jahr 70 nach Christus. Und das Volk wurde zerstreut in alle Welt. Israel konnte geistlich und als zusammengehöriges Volk überleben, weil sie Synagogen hatten. Orte, wo sie Gottesdienst feiern konnten, ohne Tempel, ohne Opfer. Und das seit dem babylonischen Exil. Auch in Zeiten, wo wir in den Seilen hängen, beginnt Gott immer wieder neue Wege. Sein gewaltigstes Zeichen und sein gewaltigster neuer Weg in diesem Zusammenhang ist doch sein Sohn Jesus Christus, der für uns alle zum Opfer wurde, um den Weg zum Vater völlig frei zu machen. Wenn du in den Seilen hängst und Gott dich anvertraust, wird er dich krisenfester machen, wie damals sein Volk. Er hat sein Volk nicht in Babylon verkommen lassen. Nein, er hat in Zeiten von Exil und Zerstreuung, Verfolgung und Vernichtung über die Jahrtausende hinweg bis 1948 Geschichte geschrieben und damals wieder seinem Volk eine Heimat im Nahen Osten gegeben, mit der Staatsgründung Israel. Gott hat eine Perspektive für dich, ein Heilwerden, eine Hoffnung und einen festen Grund, auf dem du stehen kannst. Amen.